Herzlich willkommen zu unserem WTU-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zur Folge 52 unseres Videopodcasts. Wir haben heute Geburtstag.
Und ich habe halt auch Geburtstag.
Wir haben einen doppelten Geburtstag. Einmal haben wir heute den 9.9. Das ist einmal dein richtiger Geburtstag.
Das ist mein richtiger Geburtstag.
Und wir produzieren gerade die 52. Videopodcast-Folge. Das heißt, unser Podcast ist dann nächsten Freitag ein Jahr alt.
Genau, ein Jahr also alt. Praktisch fast zu unserem Wing Chun Universe Geburtstag, so
Am 16. September feiern wir mit der WTU unser 7-jähriges Jubiläum. Mhm. Und wir haben auch noch eine kleine Überraschung, also wir haben uns neue Technik zugelegt, ein neues Mikro. Da gibt es jetzt noch 1, 2, 3 technische Hürden, die ich auch noch überwältigen werde. Und also der qualitative Unterschied ist wirklich wunderbar. Also da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe, dass wir ab der nächsten Podcast-Folge dann, also im zweiten Jahr, damit dann losstarten.
Ab der 53.
Können. Genau, mit der neuen Technik dann, also mit verbesserter Qualität.
Damit kommt dann auch unser erster englischer Podcast. Mhm. Wahrscheinlich so am 16. September.
Ja, immer, genau. Also immer einmal im Monat.
Einmal im Monat mal zum Start.
Genau. Ja, immer so.
Und
zum 16.
unser neuer YouTube-Kanal, der unter meinem Namen läuft, wo wir jede Woche so ein kleines Video und unter Gedankenfragmente veröffentlichen werden.
Sehr schön. Ja, wir haben uns heute überlegt, dass wir zur Jubiläums-Podcast-Folge, die werden wir widmen einem besonderen Menschen, und zwar ist das Gurdjieff. Wer die WTU verfolgt, der liest ab und zu mal immer wieder was in dem Zusammenhang auch. Vielleicht magst du ein bisschen was erzählen zu ihm als Mensch, als Person, als Lehrer. Es gibt ja vielleicht auch Podcast-Hörer, die Gurdjieff jetzt nicht kennen.
Genau, und zur Gründung waren wir dort in Fontainebleau, wo er sein ehemaliges Institut hatte, genau, was inzwischen natürlich lange, lange nicht mehr gibt. Ja, zu Gurdjieff. Gurdjieff natürlich ein Lehrer in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts im Westen war, ein sogenannter Weisheitslehrer oder ein Meister der Tradition. Viele, viele fragen dann immer, ja, was hat denn der mit dem Jung zu tun, was hat denn mit Kampfkunst zu tun, selbst wenn man sogenannte Gurdjieffianer, also Leute aus heutigen Gurdjieff-Gruppen, zu denen wir später noch ein bisschen was sagen werden, sagt, dann sagt er, damit hat er gar nichts zu tun. So, er hat damit aber schon was zu tun. Natürlich, Gurdjieff nicht, war er nicht ein Martial Arts Master, wie wir das heute verstehen. Sind wir auch nicht. Wir haben mit Martial Arts eigentlich recht wenig am Hut.
Genau.
So, muss man so auszudrücken. Wer war nun Gurdjieff? Gurdjieff ist kein Russe, er ist aus, was man halt unter Kaukasus versteht, also mit leicht griechischen Wurzeln, hat aber natürlich im ehemaligen Russland gelebt. Er war Zeit seines Lebens ein Weisheitssucher und ist auf seinen Wegen mit der Tradition in Berührung gekommen. Er selbst hat darüber im Laufe seines Lebens sehr wenig gesagt. Ist auch klar, warum er wenig darüber geredet hat. Er hat es nur angedeutet, es waren vage Andeutungen. Auch ganz klar, weil was passiert, wenn er erzählen hätte, wer ihn ausgebildet hat, dann haben die Menschen die Tendenz, die Leute zu suchen, die ihn ausgebildet haben. Nur die Leute haben ihn ja ausgebildet, damit er etwas Bestimmtes macht. Und nicht, damit irgendwelche Leute zu ihm kommen. Aber die Menschen hätten dann die Tendenz, die Quellen dessen zu suchen, der ihre Quelle ist. Und das ist nicht der Sinn der Übung.
Ja, weil sie dann denken, dass sie dann dem näher kommen sozusagen. Oder dabei entfernen sie sich.
Richtig, genau. Würden sie diese Leute finden, wenn sie sie überhaupt finden, was äußerst unwahrscheinlich ist, dann würden die in dem günstigen Fall sie im günstigen Fall darauf hinweisen, dass die Leute, die für sie zuständig ist, dort ist, wo sie herkommen.
Ja, was hat er denn gemacht oder seine Botschaft, seine Lehre?
Seine Botschaft und Lehre eigentlich, ist Lehre oder Botschaft das verkehrte Wort. Wir verwenden gerne den Begriff Tradition und zwar schreiben wir das groß, um es von dem, was normal unter Tradition verstanden wird, zu unterscheiden. Zu seiner Zeit war die Tradition noch sehr stark als Sufismus bezeichnet, heute nicht mehr. Also im arabischen Raum waren die Zentren angesiedelt. Hat aber an sich wenig oder bis gar nichts mit dem Islam zu tun. Bis zu Gurdjieff, also bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts, gab es natürlich auch die Tradition in Europa, aber immer nur indirekt. Meistens haben sie Werkstätten gegründet, aus denen dann später so etwas, was man in Europa gerne als Geheimgesellschaften und esoterische Gesellschaften entstanden sind, die also irgendeinen Ausgleich jetzt im Moment in der Kultur übernommen haben, um neue Inputs reinzubringen. Beispiele dafür natürlich die Baumeister der Kathedralen, aus denen dann die Freimaurer geworden sind, die Rosenkreuzer, Templer, alles Mögliche, also alles, was heute unter so einem kleinen Überbegriff Geheimgesellschaft läuft. Das erste Mal im 20. Jahrhundert ist die Tradition direkt tätig geworden, und zwar mit einem Lehrer, der sogenannte vorbereitende Arbeit geleistet hat, und das war Gurdjieff. Er ist Anfang des 20. Jahrhunderts mit einem theoretischen Gebäude aufgetaucht, das bis dahin absolut unbekannt war, auch in allen esoterischen Gesellschaften. Wovon er geredet hat, hat kein Mensch je gehört, auch wenn er in den ganzen anderen Traditionen sehr versiert war. Eben weil zum ersten Mal durch die wissenschaftliche Entwicklung, durch den Werdegang, den der Westen gemacht hat, die Möglichkeit war, dass man diese direkt ansprechen konnte. Und er hat damit begonnen und er hat vorbereitet. Es ist dann eine Nachfolgegeneration von Lehrern ab der Mitte des 20. Jahrhunderts hinterhergekommen, die auf dem aufgebaut hat. Die hat aber nichts mit den heutigen Gurdjieff-Gruppen zu tun. Wenn wir dann später noch dazu kommen, weil Gurdjieff an sich ja nie Nachfolger bestimmt hat.
Die Arbeit war da mit ihm abgeschlossen.
Ja, ist oft so, bei Werkstätten ist es meistens so, die meisten Geheimgesellschaften die gleiche Weise. Meistens haben diese Werkstätten ihren Job erledigt und wurden abgeschlossen und dann haben natürlich gewisse Schüler haben sich zum Lehrer berufen und es weitergemacht. Erfüllt dann in der Regel auch noch gewisse Aufgaben, wird meistens eine soziale Sache, aber der ursprüngliche Zweck ist eigentlich längst weg. Gurdjieff hat ja auch am Ende immer gesagt, ich meine, die Leute, die mir nachfolgen werden, werden bereits ausgebildet. Er hat immer darauf hingewiesen, dass sie nicht aus seinen Reihen kommen. Und alles, was er in seiner Werkstatt, in seiner Arbeit verwendet hat, an ihn persönlich als Lehrer gebunden war. Also das waren seine Werkzeuge, mit denen er etwas unterrichtet hat. Es geht nämlich nicht um das Werkzeug, es geht darum, was dieses Werkzeug umschreibt. Und das hat sehr viel mit dem Lehrer zu tun. Und dann sind wir auch schon bei der Kampfkunst. Er war, ich nenne es mal Kampfkunst, weil wir keinen anderen Namen dafür haben. Natürlich, wenn ich jetzt Kampfkunst sage, trinken die Leute wieder das, was sie heute verstehen, und das ist damit nicht gemeint. Er war in der Kampfkunst ausgebildet. Ein anderer Lehrer aus meiner Vergangenheit hat es schön so ausgedrückt: In der Vergangenheit war es üblich, dass jeder Mensch und Mann in seiner Allgemeinung in Kämpfen ausgebildet wurde. Es gehörte zur Allgemeinbildung, damit man auch mit dem Leben zurechtkommt. Würde ich auch heute empfehlen, weil Kämpfen hat nichts damit zu tun, jemand anderen auf die Rübe zu hauen im Wettkampf, sondern es hat damit zu tun, strategisch in seinem Leben vorzugehen und mit Konflikten umgehen zu lernen. Und das auch auf der körperlichen Ebene, weil die körperliche Ebene ist die Grundebene von allem. Aus dem Grund ist ja bei jeder umfassenden spirituellen oder geistigen Schulung Körperarbeit mit eingebunden, weil ohne den geht es nicht. Und da bietet sich natürlich die Kampfkunst an. Kampfkunst jetzt unter Anführungszeichen. Ich meine nicht Kampfsport. Und ich meine auch nicht, was die meisten Leute darunter verstehen. Bewegungsschulung, ja genau. Es geht um die, wenn wir in der heutigen Sprache reden, um die neuronale Vernetzung im Körper, die wir erzeugen zwischen den Zentren, die im Menschen vorhanden sind. Heute können wir sagen, wir beginnen die Komplexität der Vernetzung im Menschen zu erhöhen. Und Komplexität ist alles. Also Komplexität entwickeln sich die neuen Möglichkeiten. Aber zurück zu Gurdjieff. Er war in einer Körperschule, die Kampf zu tun hat, ausgebildet. Er selbst hat es auch mal ganz kurz, er hat es mehrmals gemacht. Er hat es in Russland zu unterrichten begonnen. Es gibt so die Geschichte, dass etwas von dem, da er ja Russland verlassen hat, als das die kommunistische Revolution war, also die Sowjetunion gegründet worden ist, und dass etwas davon in den KGB eingesickert ist und dort auch von der Abteilung des KGB weiterverwendet worden ist. Es wird gesagt, die Abteilung hat geheißen Abteilung zur Eliminierung ausländischer Agenten. So. Er selbst ist dann nach Deutschland dann kurz gekommen, hat es dort aber nicht unterrichtet, dann sehr schnell nach Frankreich weiter und hat dort mal ganz kurz angetestet, es zu unterrichten und hat es dann gelassen, weil er nach eigenem Rücksicht die Zeit dafür ist nicht reif. Er selbst hat es natürlich nicht Wing Chun genannt, weil es war ja nicht Wing Chun, es kam ja nicht aus China. Er hat es gesagt, da damals Jiu-Jitsu sehr populär war. Ich habe gesagt, ich habe eigentlich das wirkliche Jiu-Jitsu bei mir. Also er hat darunter verstanden, wie man mit Kräften umgeht. So.
Dafür hat er auch einen Begriff, ne?
Dafür hat er auch einen Begriff, den wir weiterverwenden, aber darüber sprechen wir heute nicht. Reden wir wieder über die Tradition. In der Tradition ist nicht ein Werkzeug, da gibt es viele Werkzeuge. Gurdjieff wurde unter anderem in Musik ausgebildet, Musik aber nicht, dass er ein Instrument lerne. Er wurde in der Wirkung ausgebildet, in der Wissenschaft zu erkennen, welche Wirkung Klänge und Töne auf Lebewesen und Sonstiges haben. Also das in der Weise wurde er ausgebildet. Aus dem Grund hatte er später dann mit der Hartmann Melodien entwickelt und aufschreiben lassen. Er selbst hat natürlich nicht perfekt ein Musikinstrument gespielt, darum geht es auch gar nicht. Er wurde in verschiedenen Sachen ausgebildet, aber auch ausgebildet im Kampf, hat das aber dann nicht verwendet.
Dafür hat er aber im körperlichen Bereich dann die Movements
Er hat
unterrichtet,
die Movements unterrichtet,
entwickelt
entwickelt
erstmal.
genau die Movements zu seinen Musikstücken, Melodiestücken, die eigentlich Hartmann, der ein Musiker war, für ihn in Form gebracht hat, wenn man das so ausdrücken möchte. In Erinnerung an ihn, und das ist einer der Gründe, verwenden wir das Wort Movement für unsere Formen, aber nicht nur deshalb, sondern was man auch ihm sagen, weil dem Wort Form im Kampfsport oder Kampfkunst ein statisches Moment innewohnt, das wir nicht haben möchten, und dem Wort Movement Bewegung innewohnt. Das, was wir mehr betonen.
Passt sehr, sehr gut.
Ja. Gurdjieff hat durch das, was er gemacht hat, massiven Einfluss ausgeübt, und zwar indirekt. Also viel von dem, was er gemacht hat, ist in wirtschaftliche Theorien eingeflossen, in Militärstrategien, in Psychologie, in Philosophie. Ein anderer Großer aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Osho, hat über ihn gesagt, also seine wirkliche Größe und Wirksamkeit wird erst im erst 21. Jahrhundert offensichtlich werden. Er wird ungefähr das 21. Passwort, was Freud für das 20. Jahrhundert war.
Und Bücher hat er geschrieben.
Ja, er hat mehrere Bücher geschrieben, von denen aber praktisch keines während er gelebt hat, veröffentlicht wurde, außer ein kleines Buch, The Herald of the Coming Good, das er in einer Auflage von 999 Stück produzieren hat lassen. Und nachdem, ich glaube, 10 Stück verkauft worden waren, hat er alle anderen zurückgeholt und einstampfen lassen. So. Alle anderen Bücher sind zu seinen Lebzeiten nicht erschienen, sondern erst aus dem Nachlass. Weshalb das? Er hat diese Bücher, also Persepolis Erzählung für seinen Enkel, seine erste Serie, seine zweite Serie, was eigentlich nur ein Buch ist, die Begegnung mit den bemerkenswerten Menschen, und die dritte Serie, was eigentlich wieder nur ein Buch ist, oder besser gesagt ein Fragment eines Buches, das Leben ist nur wirklich, wenn ich bin, ist alles erst nachher erschienen und waren für ihn auch nur Arbeitsbücher in seiner Werkstatt. Also aus Belzebubs Erzählungen für seinen Enkel hat er in seiner Werkstatt vorlesen lassen und damit gearbeitet. Und er hat auch immer es betont, dass es Arbeitsbücher sind und keine Lesebücher. Also Menschen, die das wie ein Lesebuch betrachten, gehen verkehrt mit diesen Materialien. Und man sollte eigentlich berücksichtigen, was der es geschrieben hat, dazu gesagt hat, wie man es verwenden sollte oder wer es verwenden sollte. Aber das ist halt eine andere Geschichte.
Dann kann man sich
Ja.
auch verwirren
Man kann sich damit auch verwirren, man kann sich
und
damit massiv verwirren.
sich damit auch ein bisschen
Das
schaden.
ist, wenn man etwas in die Hand nimmt, ist es jetzt eine Atemübung, ist es etwas, dann sollte man mal wenigstens der Theorie nach einkalkulieren, dass es ein hochentwickeltes Werkzeug sein könnte, mit dem andere Menschen hochqualitativ umgehen können. Weil nur es berücksichtigen. Sonst beginnt man sich ein bisschen zu benehmen wie ein Wilder, der ein Radio findet und das sich um den Hals hängt, weil er nicht weiß, was es gut ist. Und einer damit umgehen kann oder weiß, für was es ist, das dann genauso sieht. Dass nicht da jemand mit etwas schmückt, von dem man nicht weiß, wofür es ist. Und andere beeindruckt, die es für einen Schmuck halten.
Und einer der bekannt gewordensten Schüler von Ihnen war Uspensky zum Beispiel, ne?
Uspensky, das ist aus der St. Petersburger Zeit. Uspensky, ein hochintelligenter Mensch, muss man sagen. An sich hat er sich auch gut mit Gurdjieff ergänzt, nur er hat ein großes Problem gehabt. Er war ein Intellektueller und er wollte ein System haben. Und der Unterricht der Tradition ist kein System, es kann kein System sein. Ein System ist bereits den Limitierungen des Menschen, wie er ist, was er denkt, wird das sein, so angepasst. Und würde man aus einer Gesamtlehre ein System machen, damit würde es genau das verlieren, was es ist. Und er hat die Ausbildung in der Phase verlassen, wo sie erst ganz am Beginn war. Muss aber dazu sagen, seine Frau ist das ganze Leben lang Schülerin von Gurdjieff geblieben und aus dem Grund ist ihm das dann später noch immer ein bisschen zugute gekommen. Dadurch ist immer noch ein bisschen Information eingeflossen. Und eines seiner Bücher, also wurde sogar das einzige Buch, was mit der Erlaubnis von Gurdjieff über die Arbeit von Gurdjieff veröffentlicht werden durfte, während Gurdjieff noch lebte. Denn nachdem Rosbens gestorben ist, die Frau mit dem Manuskript zu ihm gekommen und hat sie vorgelegt und dann hat er gesagt, naja, ein bisschen was scheint er nur verstanden zu haben. So auf dem Wunderbaren. Was man auch als sekundäres Arbeitsmaterial verwenden kann. Also das kann man empfehlen zu lesen.
Also es gibt Primärquellen.
Primärquellen, das wären Bücher, die direkt in einer aktiven, was wir als Werkstatt bezeichnen, in einer aktiven Werkstatt geschrieben werden für die momentanen Schüler dieser Werkstatt. So. Sekundäre sind brauchbare Materialien von Vorgängerwerkstätten.
Und alles andere ist.
Alles andere ist eigentlich in diesem Zusammenhang irrelevant, hat eigentlich nur einen historischen Aspekt. Und da wir ja alle sehr beschränkte Zeit haben, sollten wir unsere Zeit mit den sinnvollen, nützlichen Dingen, die uns wirklich was bringen, füllen.
Auf jeden Fall. Und es hat natürlich auch überhaupt gar keinen Sinn und Wert, irgendwelche Gurdjieff-Gruppen jetzt aufzusuchen.
Nein, die arbeiten inzwischen, Gurdjieff wird sich meiner Meinung nach im Grab umdrehen, sie arbeiten alle schwer konditioniert, das ist genau das Gegenteil, was er gemacht hat. Und beginnen mechanisch mit Schocks und solchen Sachen zu arbeiten, was absolut sinnlos und sogar gefährlich ist.
Ja, und vor allem, die Lehre ist ja mit ihm gegangen. Also, wie du gesagt hast, er hat ja keinen Nachfolger ernannt. Und wenn er nicht mehr da ist und vor Ort, aber seine Übungen und Fragmente davon weitergemacht werden und anders verwendet und interpretiert werden, es ist ja immer an den lebenden Lehrer gebunden. Es sei denn, dass er wirklich ganz konkret für eine gewisse Aufgabe Nachfolger ernennt, was er nicht gemacht hat.
Ist das nächste wieder? Viele Menschen in jedem Bereich denken, heute erleben wir ja die Inflation von dem Ding. Sie denken, sie machen Wochenendkurs von etwas und dann beginnen sie selber zu unterrichten. Das stellen sich vor, wie ein Lehrer. Also mit dem Lehrer hat das gar nichts zu tun. Das ist ein Dilettant und zwar ein verantwortungsloser Dilettant. Weil Lehrer ist nicht etwas in keinem Bereich, was man sagt, so ich bin jetzt ein Lehrer, sondern das heißt, dass du den Lehrauftrag kriegst und nicht, weil du dich selber dazu ernennst.
Ja, und vor allem, wenn man da diese Gruppen mal sieht und da mal reingeht, dann stellt man ganz schnell fest, dass dort halt keine kräftigen, harmonisch entwickelten Menschen rumsitzen, rumstehen. Also das, was da dann unterrichtet wird, inklusive der Lehrer, führt dann nicht dazu, dass ein Mensch irgendwie kräftig wird oder eine Ausstrahlung bekommt, sondern...
Immer so, die etwas, was unterrichtet wird, muss dich ja auf dich selbst zurückwerfen, nämlich dass du Erkenntnis und Verständnis aus dir selber zu schöpfen lernst und nicht aus äußeren Quellen. So. Und alles, was die äußere Autorität beruft, mehr oder weniger, ist konditioniert. Und es ist wie in jedem Bereich, in dem Bereich genauso, was man in der Kampfkunstszene ja beobachten kann, dass die Kampfkunst an sich schwer degeneriert, wie ich sage. Sie geht zwar von der Form her immer mehr in die Breite, aber der Inhalt ist praktisch verloren gegangen. Und immer wenn wir mit Menschenkörper zu tun haben, geht es um die Bewegungsschulung des Menschen. Für welchen Zweck auch immer. Es geht um Bewegungsschulung und sonst gar nichts. Und wenn ich von Bewegungsschulung rede, dann geht es eben um Vernetzungen im Körper, um neuronale Bahnen, um das neuronale Netz im Menschen, das vielfältiger und vernetzter wird.
Möchtest du noch was dazu sagen, weil Gurdjieff ja auch manchmal in der Reihe mit ein paar anderen Lehrern, zum Beispiel Osho oder Crowley, auch als einer der berüchtigsten
Crowley auch
schlechten
so.
Ruf hat.
Ah, diese Lehrer nehmen wir jetzt aus dem letzten Jahrhundert, nehmen wir Gurdjieff, nehmen wir Crowley, nehmen wir Osho oder am Ende des Jahrhunderts, nehmen wir Castaneda, all die im Nachhinein immer sehr zerrissen und verrufen werden. Ist auch ganz klar, weil sie in ihrer Zeit Sachen gesagt haben, die nicht dem Mainstream entsprochen haben. Und jeder dieser Menschen natürlich stark genug, aus seinen Weg zu gehen und es so zu formulieren, wie es notwendig ist und nicht, wie es die Menschen erwarten. So. Gurte von Crowley eine spezielle Sache ist, die sich auch mehrmals getroffen haben, da gibt's, und sich so nach außen gar nicht verstanden haben. Aber es gibt so ein schönes altes Motto, das sagt, es geht nicht, dass zwei Meister unter einem Dach sind. Das funktioniert nicht. Und wenn Leute zusammen, Crowley ist für mich so etwas wie der Abschlusspunkt der Funktion der westlichen Geheimgesellschaften. Er kam ja aus denen, er war massiv in den Geheimgesellschaften und man könnte ihn als Schlusspunkt bezeichnen, der natürlich keinen Sinn ergibt, mit dem ersten Punkt der Nachfolgekette zu interagieren. Weder vom Lehrer her noch von den Schülern her, weil da sind wir wieder bei dem. Wenn ein Lehrer sich mit einem anderen Lehrer trifft, dann verleitet er ihn dazu, seine Schüler, dass zu dem gehen. Und aus zwei Sachen zusammen wird nicht etwas besser, weil jede Lehre, die in sich vollständig ist, ist für sich vollständig. Und das zu mischen, ist nicht sehr gut. Alles, was zu einer Sache dort wird, wird eine Sache dort. Beginne ich das zusammenzumischen, was zu einer Schwarzwälder Kirsch wird, habe ich keine bessere Torte, sondern ich habe Murks. Etwas, was ungenießbar ist. Und dem vorzubeugen, Lehrer aus dem Grund oft für einen Konflikt nach außen sorgen, um zu verhindern, weil der Mensch wieder sehr konditioniert auf Reize reagiert, zu verhindern, dass hier sinnlos durcheinander gemischt wird und damit jede Effektivität verloren geht. Erleben wir heute in vielen anderen Bereichen. Ich nenne das immer den Krämerladen.
Ja, das ist, wenn man selber etwas nicht hat, denn manche Leute haben schon ein richtiges Gespür, dass ihnen etwas fehlt und sie sind dann permanent und ihr Leben lang auf der Suche. Weil sie, also ich meine, dafür brauchst du schon ein bisschen Bewusstsein, dass es dir bewusst ist, dass dir etwas fehlt und deswegen müssen sie ihr Leben lang immer suchen und finden
Ja,
nichts.
und suchen ist ja auch gut. Solange man sucht, braucht man nicht beginnen.
Ja,
Man darf weiter suchen.
genau.
Hätte man gefunden, beginnt die Arbeit. Und die kann sehr desillusionierend sein. Da ist man lieber ein ewiger Sucher.
Genau. Ja, was hältst du davon, wenn wir jetzt noch deinen Geburtstag weiterfeiern? Also wir haben ja gestern schon richtig toll gefeiert in Hamburg und ja, eigentlich 2 Tage Geburtstag gefeiert und gleich gehen wir noch schön mit der Familie essen und dann feiern wir noch ein bisschen weiter. Okay, sehr schön.
Dann hören wir uns bei Folge 53 im zweiten Jahr.
Und bis zum 2. Jahr. Ciao.
Ciao.